wenn wir uns anschauen, was gerade passiert oder gerade passiert ist, zum Beispiel in Graz, wo eine kommunistische Bürgermeisterin jetzt noch einmal stärker gewonnen hat bei der letzten Gemeinderatswahl in Graz, ist das ja eine Tendenz zu einer extremen Linken. Auf der einen Seite, wir haben in anderen im Bund bei uns, wenn man den Umfragen glauben darf, eine Tendenz zur extremen Rechten. Wo ist die Sozialdemokratie in den nächsten 10 Jahren und woran scheitert sie im Moment, dass die extremen Linken auf der einen Seite oder die extremen Rechten auf der anderen Seite so erfolgreich sind?
Das ist sicher richtig, dass wir uns immer sehr stark auf das Umsetzen von Projekten und aufs Arbeiten konzentrieren und vielleicht zu wenig auf PR. Dieser Vorwurf ist sicher gerechtfertigt.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten.
Wien ist eine der lebenswertesten Städte der Welt, so sagen es Mercer, Economist, Monocle Jahr für Jahr. Eine Stadt mit einem Sozialwohnbau, um den uns andere Metropolen beneiden, mit hoher Sicherheit, kultureller Tiefe, politischer Stabilität. Und gleichzeitig im April 2025 hat die FPÖ in dem Bezirk, in dem Michael Ludwig im Gemeindebau aufgewachsen ist, in Floridsdorf, um 19 Prozentpunkte zugelegt. In Favoriten Donaustadt Liesing, überall dort, wo die SPÖ jahrzehntelang ihre Bastionen hatte, schreibt die FPÖ ihre größten Gewinne. Wien, eine Stadt, die international für ihre Lebensqualität gefeiert wird, wächst und wächst. Über 2 Millionen Menschen leben mittlerweile hier. Die Probleme werden aber auch lauter und sichtbarer. Wähler wechseln die Farben weg von einer Partei, die seit 1945 die eine der lebenswertesten Städte der Welt regiert. Genau darüber sprechen wir heute. Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden. Ich bin Stefan Zöchling, willkommen bei Streitwert. Heute zu Gast Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien, Präsident des Österreichischen Städtebundes. Vor seiner Zeit als Bürgermeister war er 11 Jahre lang Wiener Wohnbaustadtrat und somit wesentlich verantwortlich für die fantastische Entwicklung dieser Stadt. Unser Thema heute: Was ist los in Wien? Kann die Sozialdemokratie noch beantworten, was die Menschen fragen? Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke für die Einladung.
Wenn wir einen großen Bogen aufmachen und zurückblicken, Helmut Zilk hat die Stadt als Bürgermeister geprägt, teilweise sehr laut. Michael Häupl, teilweise sehr prononciert, fast ein Vierteljahrhundert, 24 Jahre lang. Du bist es auch schon jetzt eine Zeit lang Vorstand oder Vorsteher dieser Stadt, Bürgermeister dieser Stadt. Du bist somit auch Landeshauptmann. Du bist auch Chef der Bundeshauptstadt. Also das sind mehrere Funktionen auf einmal. Dein Führungsstil ist ruhiger, sachlicher, vielleicht auch emotionsloser. Ist das in Zeiten wie diesen gefährlicher?
Ja, ich sage immer, wir stehen auf den Schultern unserer Vorgänger. Und ich darf das deshalb besonders betonen, denn ich habe 2004 die einzige Podiumsdiskussion mit 3 Wiener Bürgermeistern organisiert. Das war in der Wiener Urania. Ich habe damals eingeladen Leopold Graz, Helmut Zilk und Michael Häupl. Ich habe die Einleitung zu diesem Podiumsgespräch gemacht. Gibt es auch auf DVD, nachträglich gesehen. Mhm. Ist es deshalb interessant, weil ich der 4. in dieser Reihe geworden bin. Das habe ich mir zum damaligen Zeitpunkt nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Und das Interessante an dem Gespräch ist, dass man 3 ganz unterschiedliche, aber großartige Persönlichkeiten kennenlernt. Leopold Graz war ja ein Bürgermeister mit einer sehr hohen Zustimmung auch in der Wiener Bevölkerung, der es geschafft hat, auch gemeinsam mit Bruno Kreisky die UNO nach Wien zu bekommen und auch eine sehr starke Öffnung Wiens in den Bereich der europäischen zentralen Mitte zu steuern. Das hat Helmut Zilk und Michael Häupl dann fortgesetzt und das ist auch mir ein großes Anliegen, dieses gemeinsame Europa zu stärken. Also von daher ist die Erfolgsgeschichte Wien eine Geschichte, die sich über viele Jahrzehnte spannt und wo es immer wieder gelungen ist, weitere Schwerpunkte zu setzen. Das gilt auch für die international sehr anerkannte Wohnbaupolitik beispielsweise, die auch nicht plötzlich entstanden ist, sondern Ergebnis einer sehr konsequenten Wohnbaupolitik ist, mit dem Ziel, möglichst vielen Menschen leistbaren Wohnraum zu ermöglichen. Das ist wichtig für die Menschen, die in der Stadt leben, aber auch wichtig für den Wirtschaftsstandort, denn wir brauchen auch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch in der Stadt wohnen und leben können. Und wir haben heute 220.000 Gemeindewohnungen, 200.000 von der Stadt Wien geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen. Das heißt, rund 62% der Wiener Bevölkerung leben in einer geförderten, damit leistbaren Wohnung. Und es wird wichtig sein, das auch weiter zu erhalten und auszubauen, um auch folgenden Generationen leistbares Wohnen zu ermöglichen. Und wir zählen, und das ist in der Einleitung richtig herausgekommen, auch zu den größten Städten in der Europäischen Union. Wir sind am 5. Platz. Im deutschsprachigen Raum sind wir die zweitgrößte Stadt und haben damit auch eine sehr starke überregionale Bedeutung, weit über die nationalen Grenzen hinaus.
Du bist seit 2018 Bürgermeister der Stadt. Die Wahrnehmung, ich bin ein Kind der 70er Jahre, da war Wien grau. Da gab es noch keine wirklich ausgebaute U-Bahn, das ist alles entstanden in den 70er und in den 80er Jahren. Es ist, du hast es gesagt, es kam dann noch unter Kreisky die UNO nach Wien, es kam zum Bau des Konferenzzentrums, also ganz wichtig auch Wien als Konferenzstadt und für den Tourismus dementsprechend wesentlich. Wien ist ja, glaube ich, in Europa neben Barcelona eine der führenden Konferenzdestinationen überhaupt. Nichtsdestotrotz, was sind so die großen Themen, die in der öffentlichen Wahrnehmung trotz Social Media gar nicht so ankommen? Man hatte das Gefühl, auch vielleicht wegen deren Lautstärke, dass Zilk und Häupl gestaltet haben und dass die Politik heute mehr verwaltet. Obwohl ich weiß, dass du sehr viel gestaltest und sehr viel entwickelst, insbesondere auch was den Ausbau der Stadt Wien angeht. Man denkt an die Seestadt Aspern und andere Dinge. Warum ist die Wahrnehmung eine andere?
Ich will vielleicht noch zu Wien als graue Stadt etwas sagen. Warum ist dieser Eindruck zu Recht entstanden? Wien war ja eine sehr pulsierende Metropole am Ende des 19. Jahrhunderts. Wien war damals die drittgrößte Stadt in Europa, die viert- bzw. fünftgrößte Stadt weltweit. Es war nur London und Paris in Europa größer, dann später New York und Chicago. Aber Wien war damals mit 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern einer der größten Städte weltweit. Das ist heute, wo Städte 20 Millionen Einwohner und mehr haben, jetzt nicht mehr so das Thema. Aber wie gesagt, wir sind wieder bei den bedeutendsten Metropolen in Europa. Das, was Wien stark zurückgeschlagen hat, waren die beiden Weltkriege. Das war natürlich die Änderung der Rahmenbedingungen nach dem Ersten Weltkrieg. Wien war nicht mehr die Reichs- und Residenzhauptstadt eines großen Landes, sondern ist zurückgeworfen worden auf eine Hauptstadt eines mittelgroßen Landes, das große wirtschaftliche Probleme gehabt hat in den 20er und 30er Jahren. Und der von den Nazis verursachte Zweite Weltkrieg hat sehr vieles zerstört, was in dieser Ersten Republik, gerade auch in Wien, aufgebaut worden ist. Denn es war ein großes Ziel der Sozialdemokratie in der Ersten Republik, den Wohnbau zu forcieren. Es hat in dieser Zeit 65.000 Gemeindewohnungen gegeben, die vor allem für breite Teile der Bevölkerung auch ein leistbares Wohnen in der Metropole Wien ermöglicht hat. Zu dem damaligen Zeitpunkt, und das war bis weit in die 60er und 70er Jahre hindurch, waren 90% der Wohnungen in Wien mit Wasser und Klo am Gang. Wir sehen aus dem 19. Jahrhundert heraus, dass Wien vor allem natürlich als ein Wien der Palais und Repräsentationsbauten auf der Ringstraße. Der Großteil der Menschen hat in sogenannten Zinskasernen gelebt und der Name sagt schon, wie die Wohnverhältnisse waren. Und es war dann eine große Aufgabe, beginnend in der Ersten Republik und vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Man darf nicht vergessen, es sind 90.000 Wohnungen zerstört gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die gesamte Gas-, Wasser-, Stromleitung, bis auf eine Brücke, alle Brücken in Wien zerstört. Also es war eine große Aufbauleistung in den 50er und 60er bis in die 70er Jahre, Wien wieder zu einer Stadt zu machen, die auch funktioniert. Und es ist dann ab den 70er Jahren gelungen, auch dieses Image einer grauen Stadt abzuwerfen, einer sterbenden Stadt. Denn man darf nicht vergessen, in den 70er Jahren hat Wien eine rückläufige Bevölkerung gehabt, bis zu 1,4 Millionen. Und wenn wir heute die Herausforderungen sehen einer wachsenden Stadt, sind die noch größeren Herausforderungen einer schrumpfenden Stadt mit einer rückgängigen Bevölkerung. mit einer Bevölkerung, die im Durchschnittsalter sehr hoch angesiedelt war. Wien war das mit Abstand älteste Bundesland. Wir sind heute das mit Abstand im Durchschnitt jüngste Bundesland. Und von daher sieht man, dass sich da viel in den Lebensumständen geändert hat. Und es hat dann in den 70er Jahren einen starken Modernisierungsschub gegeben. Es sind Großprojekte wie der U-Bahn-Bau in Angriff genommen worden oder auch die Donauinsel. Das war damals der Grund, dass die ÖVP sogar aus der Stadtregierung in Wien ausgetreten ist, mit der Meinung, dass man einen Hochwasserschutz nicht mit einem Naherholungsgebiet verbinden braucht. Wir waren anderer Meinung, erfreulicherweise.
Hattet ihr recht, offensichtlich.
Jetzt genießen die Wienerinnen und Wiener und die Gäste, die zu uns in die Stadt kommen, insgesamt 63 Kilometer freien Zugang zu Naturwasser. Und das beneiden uns sogar Regionen in Österreich, die tolle Seen haben, aber die nur mehr eingeschränkte Möglichkeiten für die Öffentlichkeit haben, diese Seeufer zu nutzen. In einer Metropole wie in Wien sind es 63 Kilometer freier Zugang zu Naturgewässern. Also das sind schon Qualitäten, die wir laufend ausgebaut haben. Und von daher ist es wichtig, dann immer den nächsten Schritt zu setzen. Und dieses Wachsen der Bevölkerung in Wien war ja verbunden auch mit der Entwicklung von Stadterweiterungs-, Stadtentwicklungsgebieten, die vor allem immer das Ziel gehabt haben, eine soziale Durchmischung zu gewährleisten, aber auch eine funktionale Durchmischung. Das heißt, Wohnen zu verbinden mit Arbeitsplätzen, Bildungsinstitutionen, Grün- und Freiräumen. Und ich darf stolz sagen, trotz dieser Entwicklung im Wohnbau und in der Schaffung von Arbeitsplätzen ist es gelungen, mehr als die Hälfte der gesamten Grundfläche in Wien als Grünraum zu erhalten. 14% der gesamten Grundfläche in Wien werden sogar landwirtschaftlich genutzt. Also man kann in Wien mit der Straßenbahn zu Bauern fahren und sich dort das Gemüse besorgen, biologisches Gemüse. Also da sind wir auch im Bundesländervergleich ganz an der Spitze. Wir stellen in Wien mehr Brotgetreide her als die drei Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg zusammengerechnet. 62% aller Melanzani, die in Österreich hergestellt werden, werden in Wien hergestellt. Und wir sind sogar, sage ich immer scherzhaft, die Gurkenhauptstadt Österreichs, denn wir produzieren 260% des Gurkenbedarfs der Wiener Bevölkerung. Das heißt, wir exportieren aus einer Metropole heraus biologisches Gemüse. Und das ist auch ein schönes Zeichen dafür, dass es uns nach wie vor sehr wichtig ist, auch diese Durchmischung zu gewährleisten, sehr viel Naturraum zu erhalten, sogar renaturierte Flächen anzubieten. Wir haben große Gebiete, die wir renaturieren, auch der Natur wieder zurückgeben, auch um das Klima in der Stadt angenehm zu gestalten. Und von daher ist es eben wichtig, die Wirtschaft im Auge zu haben, aber auch die Lebensqualität für die Menschen, die hier arbeiten und leben.
Du siehst mich ein bisschen überrascht, weil du hast mir jetzt Dinge erzählt, die ich nicht wusste als Wiener.
Das freut mich.
Und ich lebe hier seit mittlerweile 5 Jahrzehnten. Wenn man viel unterwegs ist, was ja wir beide, glaube ich, sind, sowohl national als auch international, kommt man gerne nach Wien zurück und weiß die Luft, die Sauberkeit, die Sicherheit in Wien zu schätzen. All das kostet Geld. All die Dinge, die du jetzt erzählt hast, sind ja unglaublich positive Entwicklungen, sind, wie ich schon gesagt habe, mir nicht bewusst gewesen. Warum gelingt es nicht, das viel besser zu vermarkten oder zu dieses Image, das wir da haben als Wien, als Stadt Wien, als Bundesland Wien, zu transportieren, auch den Menschen näher zu bringen und damit auch in Wahrheit die Arbeit von dir als Bürgermeister und deiner Partei und deiner Parteikollegen so zu übersetzen, dass andere krakelenden politischen Wettbewerber nicht diesen Erfolg haben, den sie zum Teil haben?
Das ist sicher richtig, dass wir uns immer sehr stark auf das Umsetzen von Projekten und aufs Arbeiten konzentrieren und vielleicht zu wenig auf PR. Dieser Vorwurf ist sicher gerechtfertigt. Da bin ich überzeugt, dass da mehr möglich wäre. Trotzdem gelingt es uns, einen größeren Teil der Bevölkerung auf diesen Weg mitzunehmen. Und das ist mir auch wichtig, weil das Miteinander in der Stadt, das Miteinander in Wien ist schon etwas ganz Besonderes, auch im Vergleich mit vielen gesichtslosen Metropolen, die es gibt. Also man merkt schon, dass das Zusammenarbeiten auf allen Ebenen in Wien eine andere Rolle spielt als in anderen Großstädten. Und das ist mir wichtig in allen Bereichen, im Bereich der Sozialpartnerschaft, genauso wie in der Zusammenarbeit mit allen Religionsgemeinschaften. Ich habe einen Religionsrat eingerichtet, wo ich mit allen Religionsgemeinschaften sehr gut zusammenarbeite. Und das ist nicht nur eine formelle Angelegenheit, sondern das hilft auch bei dem Herangehen an internationale Konflikte. Ich kann mich gut erinnern, wie dieser furchtbare Anschlag der Hamas in Israel war, habe ich sofort alle gebeten, auch den Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft, diese Tat sofort und scharf zu verurteilen. Der hat das auch gemacht, was dazu geführt hat, dass diese internationalen Konflikte nicht bei uns so stark aufgeschlagen sind wie in Paris, in London, in Berlin, in anderen vergleichbaren Städten. Und es hängt schon damit zusammen, dass wir eben konsequent gemeinsam arbeiten und gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dieser Strang heißt miteinander in Wien leben, unabhängig von Konflikten, die es sonst in der Welt gibt. Das ist manchmal anstrengend, das erfordert viel Zeit. Das bedeutet manchmal vielleicht zu wenig Konzentration auf die PR und Präsentation. Aber es hilft mit, das Klima in der Stadt in allen Bereichen, auch im gesellschaftspolitischen Bereich, zu verbessern. Und ich bin da ganz in der Tradition des von mir sehr geschätzten Philosophen Viktor Frankl, der auch ein wirklich interessantes Museum im 9. Bezirk hat, der immer gesagt hat, es gibt für ihn zwei Rassen. Die Anständigen und die Unanständigen. Und das sehe ich auch so. Und ich habe im Laufe meiner politischen Tätigkeit, in meiner beruflichen Tätigkeit, im Zusammenhang mit vielen Gesprächen mit anderen Menschen das auch so wahrgenommen. Und an dem muss man konsequent arbeiten, dass man sagt, es gibt jene, die wohlmeinend an einem Miteinander interessiert sind und es gibt welche, die ihre politischen Vorteile darin finden, eine Gruppe gegen eine andere auszuspielen. Das ist nicht meine Philosophie und von daher ist das auch ein grundsätzlicher gesellschaftspolitischer Diskurs und auch Konflikt, den es in der Stadt gibt. Sind wir für eine positive Entwicklung oder sehen wir das Negative und wollen eine Gruppe gegen die andere ausspielen? Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass es gelungen ist, auch bei der letzten Gemeinderatswahl fast 40% der Menschen auf diesen Weg mitzunehmen und dass ich sagen darf, über Parteigrenzen hinweg arbeite ich auch mit den allermeisten politischen Gruppierungen in unserer Stadt gut zusammen.
Es gibt ja viele, wie wir wissen, in Österreich, die viel Marketing machen, wo nichts dahinter ist. Und dann gibt es offensichtlich ein paar wenige, die viel arbeiten und Ergebnisse erzielen und das nicht so gut vermarkten. Und es gibt ja, weil du das angesprochen hast, gibt es ja, glaube ich, eine sehr lange Historie auch zwischen Wien und Tel Aviv. Ich glaube, Helmut Zilk war mit Teddy Kollek ja auch sehr eng befreundet. Das war der langjährige Bürgermeister von Tel Aviv.
Von Jerusalem.
Oder von Jerusalem, Entschuldige. Das heißt, da gibt es ja eine lange Tradition, natürlich auch aufgrund unserer historischen Verpflichtung, die wir einfach auch haben. Nichtsdestotrotz, wie gelingt es, die doch sehr soziale, das sehr soziale Gefüge, das du auch in Wien weiterentwickelt hast, offensichtlich in die nächsten Jahrzehnte zu transportieren? Weil wenn wir uns anschauen, was gerade passiert oder gerade passiert ist, zum Beispiel in Graz, wo eine kommunistische Bürgermeisterin jetzt noch einmal stärker gewonnen hat bei der letzten Gemeinderatswahl in Graz, ist das ja eine Tendenz zu einer extremen Linken. Auf der einen Seite, wir haben in anderen, im Bund bei uns, wenn man den Umfragen glauben darf, eine Tendenz zu extremen Rechten. Wir sind ja als Zusammenstärker angetreten, um eine Politik der Vernunft zu vertreten und zu promoten. Wo ist die Sozialdemokratie in den nächsten 10 Jahren und woran scheitert sie im Moment, dass die extremen Linken auf der einen Seite oder die extremen Rechten auf der anderen Seite so erfolgreich sind?
Ja, es ist leider derzeit in ganz Europa ein sehr starker Trend zu den politischen Rändern. Ich bedauere das sehr, weil ich glaube, es hat sich auch in der Vergangenheit, gerade auch in Österreich gezeigt, in den letzten Jahrzehnten, dass die politische Mitte in Kooperation sehr viel weitergebracht hat. Das lässt ja unterschiedliche politische Meinungen nicht verschwimmen. Es wird ja trotzdem zwischen den Parteien auch der politischen Mitte Unterschiede geben, die natürlich auch ausdiskutiert und ausverhandelt werden müssen. Aber trotzdem hat es immer ein gemeinsames Ziel gegeben. Mit Sicherheit auch aufgrund der schrecklichen Vergangenheit, die wir in den 20er und 30er Jahren auch in Österreich erlebt haben, diese starken Widersprüche zwischen den politischen Lagern. Und von daher war das nach 45 sicher ein vernünftiger Weg, dass man gesehen hat, dass trotz unterschiedlicher politischer Vorstellungen es möglich ist, an einem Strang zu ziehen. Und das hat Österreich auch stark gemacht. Das ist eine gute Tradition, die wir auch fortsetzen sollten. Wie gesagt, das soll nicht bedeuten, politische Unterschiede verschwimmen zu lassen, aber trotzdem gemeinsame Ziele zu definieren und diese zu erreichen. Wir sehen jetzt in Europa generell eine starke Hinwendung zu den politischen Rändern, auch in der USA bedauerlicherweise. Es gibt ja auch dort Entwicklungen, die wir mit großer Sorge beobachten. Und von daher ist es notwendig, dass sich diese politische Mitte auch fokussiert auf Ziele, die sie erreichen möchte. Und ich möchte nicht verhehlen, dass ich auch meinen Beitrag geleistet habe, dass die Koalition, die es auf Bundesebene in Österreich gibt, zustande kommt, mit allen Herausforderungen, die bei einer Dreierkoalition verbunden sind. Aber wo ich trotz der Unterschiedlichkeiten der Parteien sehe, dass es hier gemeinsame Interessen an einem positiven Entwicklungsprozess unseres Landes gibt, in einem gemeinsamen Europa, in einem Europa des Friedens und auch des wirtschaftlichen Fortschritts. Und an diesen Zielen muss man arbeiten. Und ich bin da sehr optimistisch. Es wird nicht alles gelingen, aber trotzdem gibt es einen, wie ich meine, doch sehr starken Konsens auch in dieser Bundesregierung.
Aber warum gelingt es nicht, die Menschen abzuholen und davon zu überzeugen, dass das, was da jetzt passiert, in der Politik der Mitte das Notwendige ist und eben nicht die de facto ja nicht existenten Konzepte der FPÖ Folge zu leisten sind, weil am Ende des Tages, noch einmal, ich meine, wir haben im Moment nur Umfragen und keine Wahlergebnisse, das weiß ich schon, und auch Innenminister Kahner hat gestern gesagt, das interessiert ihn nicht, was da in den Umfragen steht, weil für ihn zählt der Wahltag. Das kann ich auch gut nachvollziehen und an deiner Stelle kann ich es auch verstehen, weil, wie gesagt, mit 40% hat man natürlich einen komfortablen Polster, aber nichtsdestotrotz, wenn wir die Ergebnisse einer zweiten Partei der Mitte, der ÖVP in Wien anschauen, dann sind die ja bedeutungslos geworden. Die Grünen sind stärker, die FPÖ ist sehr stark. Und wenn die Tendenz sich wiederholt, so wie wir das auch in den Bundesländern sehen, in Salzburg oder in Oberösterreich, dann muss man sich da ja Gedanken machen, wieso es nicht gelingt, die Menschen abzuholen, oder?
Richtig. In Wien ist es erfreulicherweise so, dass die Sozialdemokratie fast doppelt so stark ist wie die FPÖ, die zulegt, ja richtig, aber ich denke, dass es uns auch gelingen wird, deutlich zu machen, nämlich dann, wenn die wechselseitigen Konzepte am Tisch liegen, das ist ja derzeit nicht. Also die FPÖ arbeitet im Wesentlichen ja nicht mit Konzepten, sondern mit Stimmungen und es ist derzeit eine Situation, in der sich alle Regierungen in Europa großen Herausforderungen stellen müssen. Wir haben seit vielen Jahren eine Krise nach der anderen zu bewältigen, von Corona über den Überfall Russlands in der Ukraine, die Entwicklungen im Nahen Osten mit den damit verbundenen Preissteigerungen, insbesondere im Energiebereich. All das sind Herausforderungen, die Schlag auf Schlag auf europäische Regierungen zugekommen sind. Und wenn man sich die Situation anschaut, quer durch, egal ob das in Frankreich ist, in Großbritannien, auch in Deutschland ist, dann sieht man, dass hier alle Regierungen unter einem sehr starken Stresstest stehen. Dem muss man sich stellen. Denn es geht natürlich nicht nur um parteipolitische Erfolge, sondern es geht vor allem darum, dass man das Land weiterbringt und dass man für die Menschen im jeweiligen Land auch die besten Entwicklungsschritte setzt. Ich glaube, dass das in Österreich gelingt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch in Wien zeigen können, dass unsere Maßnahmen, den Wirtschaftsstandort zu stärken, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren, aber auch das Bildungssystem weiterzubringen, dass uns da weitere Schritte gelingen werden.
Du bist ja als Mitglied der Landeshauptleutekonferenz ja auch ganz wesentlich in den Reformprozess eingebunden zwischen Bund und Ländern, also sprich Stichwort Föderalismus, Reform. Wie siehst du oder wo siehst du deinen möglichen Beitrag? Du bist ja mit Sicherheit ein politisches Schwergewicht.
Auch körperlich.
Ein politisches Schwergewicht. Was ist dein Beitrag oder kann dein Beitrag sein, diese ewige Debatte zwischen, naja, da kann der Bund leider nichts dafür, weil das sind die Länder und die Länder sagen, da können wir Länder leider nichts dafür, das ist der Bund, diesen, diesen gordischen Knoten, den wir seit Jahrzehnten vor uns hertragen oder herschieben, zu durchbrechen?
Das sage ich vielleicht jetzt was ganz Unpopuläres, aber ich glaube, man wird einen solchen gordischen Knoten nie lösen können, denn es wird immer ein Spannungsfeld geben müssen sogar zwischen Zentraleinheiten und föderalen Einrichtungen. Warum? Denn es macht natürlich Sinn, gerade auch in einem föderalen Land, das auch viele Vorteile hat meiner Meinung nach, dass man gemeinsame Rahmenbedingungen schafft, aber trotzdem regionale Unterschiede berücksichtigt. Das ist in einem auch kleinen Land wie Österreich sinnvoll, denn man darf nicht vergessen, wir sind ein mittelgroßes Land in der Europäischen Union. Wir haben aber große Unterschiede zwischen einer Stadt wie Wien mit mehr als 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, kleinen ländlichen Gemeinden, die wieder ganz andere Herausforderungen haben, und zwar auch in unterschiedlichen Gebieten, in Abwanderungsgebieten andere Themenlagen als beispielsweise in sehr stark pulsierenden Zentralräumen in den verschiedenen Bundesländern. Also von daher macht es Sinn, sich anzuschauen, was muss zentral organisiert sein und wo gibt es aber möglichst bürgernahe Entscheidungskompetenzen. Und wir haben in Wien viele Maßnahmen setzen können, weil wir diesen föderalen Handlungsspielraum haben. Ich denke nur daran, dass wir vor mehr als 15 Jahren den kostenfreien Kindergarten eingeführt haben. Ich habe dann 2020 die kostenfreie Ganztagsschule eingeführt, als Schritt im zusätzlichen Schritt im Bereich der Integration, aber auch um Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Das ist für viele Männer relevant, aber für noch viel mehr Frauen. Wir haben damit auch ermöglicht, dass die Frauenbeschäftigung in Wien deutlich höher war als im Bundesländervergleich, was auch für die Wirtschaft gut war, auch für die betroffenen Frauen, die selbst entscheiden konnten, ob sie beruflich tätig sein wollen oder nicht und wenn ja, wie lange. Das hätten wir, wenn wir gewartet hätten, bis es eine zentral österreichische Entscheidung gibt, hätten wir das in Wien nie umsetzen können. Das gilt auch für unser Gesundheitswesen. Wir sind in Wien im Gesundheitswesen in vielen Bereichen vorangegangen. Auch in der Neustrukturierung des Spitalswesens hätten wir gewartet, bis es österreichweit eine Entscheidung gibt, weil die Rahmenbedingungen ganz anders sind in den anderen Bundesländern, hätten wir da einen jahrzehntelangen Rückstand wahrscheinlich dadurch erreicht. Also von daher macht es durchaus Sinn, aber ich gebe zu, es muss zweifellos laufend Diskussionen geben, Adaptierungen vorzunehmen. Und natürlich ist immer die Frage, was sollte möglichst nahe beim Bürger föderal entschieden werden, in den Gemeinden oder Bundesländern, und was muss zentral organisiert werden. Und von daher, glaube ich, ist dieser Prozess, dieser Diskussionsprozess im Rahmen der Reformpartnerschaft sehr gut. Soll nicht nur gemessen werden an den Ergebnissen, sondern auch an der Diskussionsbereitschaft, die ja fortgesetzt wird. Wir sind ja nicht am Endpunkt. Das ist, ich glaube, alle haben erkannt, dass es wichtig ist, weiter zu diskutieren, auch über die jetzt bestehenden Ergebnisse hinaus. Und das ist eine Themenlage, die ja nicht nur in Österreich geführt wird, sondern auch in anderen Ländern. Die Bundesrepublik ist ja auch ein föderales Land, auch die Schweiz. Aber auch in zentralistisch geführten Ländern gibt es natürlich diese Diskussionen, allerdings auf anderen Ebenen. Und von daher ist es gut, dass es organisiert ist, diesen Diskussionsprozess zu führen. Und die Vorstellung zu glauben, man kann auf Knopfdruck für ein ganzes Land immer die richtigen Entscheidungen treffen, sehen wir, dass das in den zentralistisch geführten Ländern, egal ob das in Frankreich, in Ungarn oder in sonstigen zentral geführten Ländern ist, dass das oft nicht die besten Entscheidungen sind.
Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz, in Zeiten der Digitalisierung und auch der Automatisierung haben wir gestern zum Beispiel den Rechnungshofbericht über die Wirtschaftskammer präsentiert bekommen, medial. Also Dinge, die ich ja schon vor einem Jahr mal zum Anlass genommen habe, lautstark zu kritisieren. Gleichzeitig gilt das aber natürlich nicht nur für die Wirtschaftskammer, das gilt wahrscheinlich für jede Kammer, die wir in Österreich haben, ob das die Ärztekammer oder die Arbeiterkammer ist oder die Architektenkammer, name them. Wäre das nicht schon auch eine politische Verantwortung, die betroffenen Gremien und Verantwortlichkeiten dahingehend aufzufordern und zu ermutigen, zum Beispiel in Regionen zu denken und zu sagen, die Wirtschaftskammer braucht nicht 9 Länderorganisationen, die Arbeiterkammer braucht sie nicht. Weil das sind alles ja Dinge, die wir in den Strukturkosten dementsprechend, wenn wir die reduzieren, auch die Menschen entlasten würden. Budgetneutral für den Kollegen Matterbauer, aber definitiv mehr netto für die Leute, die jeden Tag in die Arbeit gehen. Egal ob Unternehmer, Gewerbetreibende oder Arbeitnehmer.
Ja, nachdem unsere Diskussion Streitwert heißt, gehe ich gleich wieder den nächsten Punkt an und nicht nur ein Verteidiger des Föderalismus, sondern auch der Sozialpartnerschaft. Die Sozialpartnerschaft strukturiert sich ja aufgrund der Selbstverwaltung. Und Selbstverwaltung bedeutet, die dort organisierten Einrichtungen, egal ob das Betriebe oder Arbeitnehmer sind, Ärzte, Ärztinnen sind, organisieren sich selbst und entscheiden auch selbst, wie sie ihre Organisation ausgerichtet wissen. Und von daher gibt es ja in all diesen Einrichtungen der Selbstverwaltung Diskussionen über Einkommen, Strukturen, über die Organisation. Manche haben das schon hinter sich gebracht, diese Reformschritte, andere haben das vor sich. Aber ich würde meinen, dass das ganz stark abhängig ist von jenen, die im Rahmen der Selbstverwaltung in den jeweiligen Kammern oder Organisationen tätig sind. Da würde ich auf Zuruf verzichten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Rechnungshof überhaupt ein geeignetes Instrument ist, diese Organisationen zu bewerten. Der Rechnungshof ist ja eigentlich ein Hilfsinstrument für den österreichischen Nationalrat und für den Gesetzgeber. Und von daher gehe ich davon aus, dass die Selbstverwaltung aus sich heraus selbst diese Reformschritte setzen wird.
Ja, ich meine, formal hast du schon recht, aber ich meine, jetzt realpolitisch ist es doch so, dass also zumindest parteipolitisch, jetzt nehmen wir mal den Wirtschaftsbund oder eben in der Arbeiterkammer, natürlich Parteikolleginnen und Parteikollegen sitzen, wo man ja schon einmal im Rahmen eines Cafés oder eines Glas Weins sagen kann, geh bitte, ihr müsst ein bisschen jetzt moderner werden, effizienter, schlanker, schneller. Das ist noch einmal, ich verstehe das alles, was du sagst, und du hast natürlich auch recht mit der Selbstverwaltung, aber in der Realität müssen wir doch irgendwie schauen, dass die Menschen oder auch diese Organisationen im 21. Jahrhundert ankommen, oder?
Nee, aber für all diese Einrichtungen der Selbstverwaltung gilt genauso für die politischen Parteien oder auch für das Staatsganze insgesamt, dass immer die Frage ist, was kommt für ein Nutzen aus dem heraus, was man investiert? Was bedeuten diese Organisationen? Was bringen sie für die Mitglieder, die dort organisiert sind? Und wenn die Mitglieder das Gefühl haben, dass sie gut betreut sind und es gibt Ergebnisse, die ihre Interessen vertreten, dann wird es auch keinen Unmut geben oder keinen größeren Unmut geben über die Strukturen und über die Einkommen der dort Tätigen. Und das gilt ja in gleicher Art und Weise auch für das gesamte Parteiengefüge. Ich glaube, man sollte nur generell immer das in Relation setzen zu dem, was eingesetzt wird und was unterm Strich herauskommt. Prinzipiell glaube ich, dass die Sozialpartnerschaft in Österreich gute Dienste leistet. Und ich bin nicht sicher, ob das besser wäre, wenn man die Möglichkeiten der Sozialpartner reduziert und das verlagert in andere Bereiche. Denn Entscheidungen werden ja immer getroffen in einer Gesellschaft, in der Wirtschaft, überall. Die Frage ist ja, wer die Entscheidungen trifft und wie Entscheidungen zustande kommen. Und ich glaube, dass die Sozialpartnerschaft in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie in der Lage ist, auch in schwierigen Phasen Entscheidungen herbeizuführen. Jetzt kann man immer im Einzelfall sagen, das war zu viel, zu wenig. Aber in Summe gesehen haben wir doch ein Klima in unserem Land, das sich deutlich von jenen unterscheidet, wo auf der Straße Konflikte ausgetragen werden. Und wir sehen das in Frankreich oder auch in anderen Ländern, wo es dann ganz schwer wird, auch für eine Regierung Maßnahmen zu setzen, weil die Auseinandersetzungen auf der Straße schon so intensiv geführt werden, dass man auch als politische Entscheidungsgremien keine sinnvollen Kooperationen mehr zustande bringt.
Ich danke dir sehr für das Gespräch. Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt, das stimmt. Und gleichzeitig stimmt, diese Stadt verändert sich. Die Wähler verändern sich, die Antworten, die jahrzehntelang getragen haben, tragen nicht mehr automatisch. Michael Ludwig führt Wien in einer Phase, in der vieles auf dem Prüfstand steht. Er hat sich heute den Fragen gestellt, denen seine Partei auch manchmal ausgewichen ist. Ob seine Antworten reichen, muss jeder für sich beurteilen. Mir reichen sie, das war Streitwert. Danke fürs Zuhören, danke Michael fürs Kommen.
Ich bedanke mich für die Einladung und nachdem ich ein großer Fan vom lebensbegleitenden Lernen bin, nehme ich die Anregungen auch gerne mit und habe von dem Gespräch profitiert. Danke.
Danke sehr. Wer aufhört zu diskutieren, hört auf, demokratisch zu sein. Bleib dabei und abonniere Streitwert.